Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 500 und was haben wir jetzt? 13. Ja, für viele ist diese Zahl eine Unglückszahl, aber ich habe nichts damit zu tun. 513 ist mir genauso lieb wie die 512. Da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass 512 natürlich im Computerbereich eine besondere Zahl ist. Und da haben die Leute ja recht. Okay, die nächste besondere ist vielleicht die 768 oder zumindest die 1024. Ich begrüße alle, die zuhören und freue mich, dass sie wieder dabei sind. Freue mich auch über häufige, fleißige, interessante Reaktionen auf den Audiocast. Ich denke, dass wir heute mal ein klein wenig über Apple und die amerikanische Bundespolizei sprechen müssen, weil was sich da tut, da kann man, glaube ich, von verschiedenen Seiten ganz unterschiedliche Ein- und Ansichten gewinnen. Aber da sollten wir mal einsteigen. Also es geht um einen Gerichtsbeschluss, eine Absurdität eigentlich an sich. Hier hat eine Richterin in Kalifornien Apple aufgefordert, nicht verurteilt, aufgefordert per Gerichtsbeschluss, den FBI-Ermittlern behilflich zu sein, ein iPhone 5C zu knacken. Ja, das hört sich so ein bisschen verbrecherisch an. Aber was heißt das eigentlich? Es sollen auf diesem Telefon Daten gespeichert sein von Verbrechern. Die können sich wahrscheinlich erinnern, in San Bernardino wurden 14 Menschen erschossen vergangenes Jahr im Dezember. Und die beiden, das Ehepaar, diese Verbrecher, die das gemacht haben, sind ja anschließend von der Polizei wiederum erschossen worden. Jetzt will man dahinter kommen, was haben die denn auf ihren Mini-Hosentaschencomputer alles gespeichert. Also, die Ermittler des FBI haben die Waffen gestreckt und haben gesagt, wir kommen da nicht ran. Warum eigentlich nicht? Eigentlich geht es auf Edward Snowden zurück. Snowden mit seinen Enthüllungen ist die Ursache dafür, dass Google und Apple 2014 gesagt haben, dass sie alles, was mit Android zu tun hat bei Google und was mit Apple iOS zu tun hat, automatisch verschlüsselt werden soll. Das hat man auch umgesetzt. Und diese Verschlüsselung, nun, die ist sehr gut. Sie ist nicht knackbar. Apple selbst sagt, wir können es auch nicht. Es ist nicht vorgesehen, dass wir in diese Daten hineinsehen können. Ja, wie kommt man jetzt an diese Daten heran? Ja, offensichtlich kann die Polizei, die amerikanische Bundespolizei, da nichts mehr machen. Und dann war eben der letzte Gedanke, jetzt müssen wir den Hersteller des Telefons ins Boot holen und ihm per Order dem Mufti anweisen, hier etwas zu tun. Aber was kann er denn nun tun? Das Gericht hat gesagt, Apple soll eine Software entwickeln, die in der Lage ist, das automatische Löschen der gespeicherten Daten zu deaktivieren. Warum? Nun, wenn man bei dem iPhone mehr als 10-mal das verkehrte Passwort eingegeben hat, um die Daten, um darauf zugreifen zu können, um sie zu entschlüsseln, dann werden alle Daten, die im Speicher sind, gelöscht. Wie, weiß ich nicht, wahrscheinlich gut, hoffe ich mal, so dass sie nicht wiederherstellbar sind. So, und deswegen haben die Ermittler auch aufgehört, nach einigen Versuchen, und haben gesagt, nee, jetzt dürfen wir nicht mehr, sonst ist das ja wirklich alles weg. Also Apple soll dieses automatische Löschen mit einem Programm, was noch zu entwickeln wäre, ob es möglich ist, ist die Frage, deaktivieren. Ja, dann kann man natürlich unendlich lange versuchen und probieren. Naja, das geht auch nicht so einfach, weil wenn der verkehrte PIN-Code eingegeben wird, dann wird verhindert per Software des iPhones, dass man schnell wieder den nächsten PIN-Code eingeben kann. Diese Zeit wird immer größer, so dass man wahrscheinlich Jahrhunderte oder Jahrtausende brauchen würde, um eine realistische Chance zu haben, den PIN-Code zu erraten, durch Probieren. So, und das soll also auch ausgeschaltet werden, diese Verzögerungszeit. Jetzt hat Apple gesagt, nee, das wollen wir nicht. Das ist ja genau das, was wir verhindern wollen. Denn wenn wir ein solches Werkzeug zur Verfügung stellen, dann wird es früher oder später auch der Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise zugänglich gemacht werden. Durch Diebstahl, durch Ausspähen, durch was weiß ich was, frustrierte Polizisten oder was auch immer. Deswegen ist Apple an die Öffentlichkeit gegangen und hat erklärt, wie gut sie denn nun sind, wie sie ihre Kunden schützen und so weiter. Und dass sie eben das genau nicht machen wollen. Der Apple-Chef, also Tim Cook, hat einen offenen Brief an seine Kunden geschrieben und hat eben dann ganz klar erklärt und gesagt, dass man keine Bedenken haben braucht, Apple würde sich nicht dazu zwingen lassen. Ja, aus meiner Sicht ist natürlich die Frage, ob denn irgendwie sowas überhaupt in rechtsstaatliche Gedanken hineinpasst, dass ein Gericht sagt, du Firma, wer auch immer du bist, hast jetzt, weiß ich nicht, den Auftrag, die Pflicht, etwas zu entwickeln, was sogar noch gegen deine Interessen ist. Muss man sich wirklich zwingen lassen, als Softwareentwickler irgendein Programm zu entwickeln für den Staat? Was denn, wenn nicht? Was ist der einzelne Softwareentwickler, der für irgendetwas geschrieben hat, PGP oder was weiß ich auch immer, würde dann vielleicht eingesperrt oder käme nach Guantanamo oder wo auch immer? Man muss sich die Absurdität dieser Geschichte mal überlegen. Naja, also Apple war ja freundlich. Laut eigenen Aussagen hat man ja dem FBI gesagt, wie die an die Daten herankommen könnten, was sie versuchen könnten. Da ist eine Lücke, also man hat gesagt, man solle doch versuchen, diesen Speicherdienst, diesen Online-Speicherdienst iCloud auszulösen. Das ist also so im Prinzip möglich. Dazu muss man natürlich auch noch ein Passwort haben, diese Apple-ID. Und dann kann man auch im nicht entschlüsselten Zustand den Speicherinhalt auf die iCloud übertragen. Das ging nicht, weil irgendjemand, der das Telefon in die Hand bekommen hat, schon diese ID geändert hatte. Keiner wird es gewesen sein, keiner weiß, wer es war. Auf jeden Fall funktioniert dieser Weg nicht. Es ist ja schon erstaunlich, dass da eine Lücke passiert. Kann man den iCloud dann wirklich noch verwenden? Darf man es noch verwenden? Wenn selbst Apple der Bundespolizei empfiehlt, diesen Dienst zu verwenden, damit man anschließend die Daten in irgendeiner Art und Weise sichern kann? Oder ist damit nur gemeint, dass man diese verschlüsselten Daten dann als Kopie irgendwo liegen hat und dann unendlich lange mit beliebigen Schlüsseln versuchen kann, das zu entschlüsseln? Also irgendwas steckt dahinter, irgendeine Lücke gibt es, aber diese Lücke, naja, die hat irgendjemand vorher verschlossen. Ob böswillig oder einfach aus Zufall oder aus Dummheit, das wird nicht berichtet. Man sucht noch nach dem Menschen, aber es ändert ja nichts mehr daran. Ja, vielleicht doch, wenn er noch weiß, wie die ID, die neue heißt. Und es sagt. Ja, und dann gibt es noch irgend so einen Trampel. Der heißt ja nicht Trampel. Trump heißt der. Dieser Donald, der versucht, wovor uns alle guten Geister bewahren sollen, amerikanischer Präsident zu werden. Der hat in verschiedenen Pressekonferenzen und Veranstaltungen gesagt, dass man Apple doch so lange boykottieren soll, wie sie nicht dem FBI zur Verfügung stehen und helfen, dieses Telefon zu knacken. Und dass er aber solche Mitteilungen selbst über sein iPhone verbreitet hat, naja, ist ein bisschen albern, oder? Wie der ganze Mann, meine ich mal. Und dann muss man, glaube ich, auch noch sagen, als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, ja, er hätte also ein iPhone und er hat ein Samsung, aber wenn Apple nicht mithilft, würde er nur noch mit dem Samsung arbeiten. Ja, da wird ihm der Tim Cook aber böse sein, wenn er jetzt einen Kunden verliert. Ob er ihn verliert, ist die andere Frage. Für meinen Teil kann ich sagen, mir wäre auf jeden Fall als nächster Präsident der Donald Duck viel lieber als der Donald Trump. Wobei Amerika und Entenhausen, wenn ich mir diese FBI-Glosse hier betrachte, aus dieser Sicht ist nicht so viel Unterschied, oder? Mal ganz ehrlich. Tja, da gibt's offensichtlich ein Problem im Kopf unserer Regierung oder unserer Regierungen in der EU. Denn viele westliche Regierungen möchten im Angesicht der islamistischen Terrorgefahr die Verschlüsselungsprogramme irgendwie doch aushebeln können. Großbritanniens Regierungschef, David Cameron, Barack Obama und auch unser Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister, die möchten gern Befugnisse haben für Geheimdienste, für die Polizei, für Staatsanwälte, um verschlüsselte Daten zu entschlüsseln. So, man versucht, rechtsstaatliche Voraussetzungen zu schaffen. Rechtsstaatliche Voraussetzungen, um einen Generalschlüssel für das, was ich bei mir geheim irgendwo gespeichert habe, zu erhalten. Ob das noch rechtsstaatlich ist? Naja, gut. Und will dann alles, was irgendwo auf der Welt mit irgendetwas verschlüsselt ist, auch entschlüsseln können. Ich meine, mal davon abgesehen, dass sie irgendwo einen an der Klatsche haben müssen, dass man für alles, was verschlüsselt wurde, einen Generalschlüssel haben könnte, ist ja gar nicht denkbar, ist ja gar nicht machbar, wird auch nie so sein. De Maizière hat in seiner Rede ja auch zugestanden, dass es widersprüchlich erscheinen muss, denn auf der einen Seite hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, immer und immer wieder getönt, dass die einzelnen Nutzer im Internet, also wir alle, die Verschlüsselungstechniken nutzen sollen. Und ja, dass wir selbst daran schuld sind, wenn wir es eben nicht tun. Also aufgefordert worden von einer staatlichen Institution zu verschlüsseln und gleichzeitig kommt eine andere staatliche Institution und will den Schlüssel dafür haben. Natürlich ist es irgendwo ein Dilemma. Also wenn ich mir überlege, dass potenzielle Attentäter Datenaustausch betreiben, verschlüsselt, wo sie schreiben, wann sie wem und wie viele Leute umbringen wollen, und unsere Sicherheitsbehörden haben keine Möglichkeit, diese verschlüsselte Nachricht auszuwerten, dann muss ich sagen, gefallen kann mir das nicht. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn der Staat überall hineinsehen könnte, wo er denn nur wollte, das würde mir auch nicht gefallen. So Sprüche wie "Ich habe ja nichts zu verbergen" ist ja ganz schön und gut. Aber ich habe die Leute, die mir einen solchen Spruch bisher gesagt haben, immer speziell ausgeforscht. Und die wollten mir nicht alles sagen, obwohl sie nichts zu verbergen haben. Aber es gab eben Dinge, da bekam ich keine Antwort darauf. Und da gab es keine Ausnahmen. Keiner von denen, die nichts zu verbergen haben, angeblich, wollen über alles sprechen, was ihre geheimsten Gedanken sind, die sie irgendwo mal niedergeschrieben, ausgesprochen oder sonst etwas haben. Also, der Anspruch, dass Deutschland, der ist ja im vergangenen Jahr wiederholt formuliert worden, zum Verschlüsselungsmeister Nummer 1 werden soll von der Technologie, von der Informationstechnologie her. Und der Anspruch, dass alles das, was wir haben, abgespäht, ausgespäht werden können soll, der widerspricht sich. Das ist aber kein Problem der Politiker allein, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und der Kern für dieses Problem liegt meiner Meinung nach darin, dass nicht nur in Deutschland, viel schlimmer noch in anderen Ländern, das Vertrauen in unsere Regierung und ihre ausführenden Organe nahezu vollständig verloren gegangen ist. Schade eigentlich. Das kennen Sie ja. Sie haben für Ihre Kreditkarte eine PIN, Sie haben für Ihr Mobiltelefon einen PIN, für das SIM in dem Telefon einen PIN, für was weiß ich was. Es sind so viele persönliche Identifikationsnummern, so viele Passwörter, die kann man im Prinzip gar nicht alle im Kopf behalten. Dazu kommt, dass man sie regelmäßig ändern soll. Das sehe ich zwar nicht ganz so, aber gut, es wird eben so geraten. Und jetzt hat man natürlich das große Problem, wenn man ein solches Passwort hat, dass es ja mit den Rechnern, die immer leistungsfähiger werden, und doch relativ schnell knacken kann. Die Forscher oder die Forschungsgruppe der IT-Sicherheit von der Georg-August-Universität in Göttingen, die haben das untersucht und die sagen ganz klar, ein großer Rechner schafft heutzutage ein 6- oder auch ein 7-stelliges Passwort in ein paar Stunden zu knacken. Die großen Spieler auf der Welt, Microsoft, Yahoo, Google, suchen seit langer Zeit nach Alternativen zu einem knackbaren Passwort. Wir kennen ja diese Geschichte zum Beispiel mit Apple, mit dem iPhone, mit dem Fingerabdrucksensor. Ja, natürlich, ist eine schöne Sache, ich lege den Finger drauf, der erkennt das. An vielen Haustüren finde ich mittlerweile sowas. Mich schüttelt es jedes Mal, weil was denken sich die Leute? Oder denken die überhaupt? Oder bekommen die nur von der Industrie irgendetwas aufgeschwatzt, was angeblich sicher ist? Okay, ein Fingerabdruck ist wohl einzigartig, auf den Menschen abgestimmt. Jo, aber was hilft das? Damit kann ich den Menschen erkennen, aber jemand anderes kann mich daran nicht erkennen. Eine Maschine, ein Gerät, ein Sensor, ein Einlasssystem oder so etwas. Denn wenn ich in der Kneipe bin und abends mein Bier trinke und der Wirt holt das Glas weg und bringt mir ein neues Glas und würde dieses Glas irgendwo unter die Theke stellen und anschließend für 50 Euro an irgendeinen Knacki verkaufen, der das Wissen des Chaos Computer Club nutzt, um davon einen Abdruck zu machen. Und bevor ich mein drittes Bier ausgetrunken habe, ist er bei mir zu Hause eingedrungen, weil der Abdruck, das dauert eine Viertelstunde, dann hat man einen Fingerabdruck von mir. Das hat sich wohl noch nicht so richtig verbreitet, dass der Fingerabdruck da irgendwo ein Problem ist. Dazu kommt natürlich noch etwas mit meinem Fingerabdruck, der mir ja ganz allein gehört. Da bin ich ja nicht mehr anonym. Wenn ich den irgendwo hinterlege als Zugangsdatum und der wird geknackt, so wie mit dem Bierglas eben, wird im Internet verbreitet. Ja, was mache ich denn dann? Ich kann mir keinen neuen Fingerabdruck irgendwo herholen. Ein neues Passwort, das ist kein Problem, aber einen neuen Fingerabdruck geht nicht. Ja, dann haben wir in vielen Agentenfilmen so Retina-Scanner. Ich kenne sie auch von einigen Sicherheitsunternehmen oder auch in Forschungseinrichtungen, dass man vor so eine Kamera tritt und dann werden die Augen gescannt. Ja, ob das nun so sicher ist, hierbei allerdings umgekehrt, ob ich wirklich jedes Mal richtig erkannt werde, das ist nicht so sicher. Ich habe nämlich schon viele Sachen gehört, wo es dann nicht funktioniert hat, wo man keinen Zugang bekommen hat. Oder die Stimme. In einer ganzen Menge Science-Fiction-Filmen habe ich immer wieder gesehen, dass Leute durch die Stimme erkannt werden. Okay, auch ich werde durch die Stimme erkannt, wenn ich irgendwo anrufe, bei irgendeiner Firma oder irgendwie. Das ist so ein bisschen mein Ausweis. Aber es gibt ja Stimmimitatoren. Sie haben es bestimmt schon mal mitbekommen. Es gibt Menschen, die haben nun mal das Talent, die können andere Stimmen nachahmen. Und gut, und sehr gut. Und auch das Muster, das Sprachmuster, den Rhythmus, die Melodie. Und das ist also auch nicht so das Sichere. Dann gibt es, da hatten wir auch schon darüber gesprochen, Tastaturen, die ihren Benutzer erkennen sollen. Das, was Microsoft dem Vernehmen nach schon in Windows 10 eingebaut hat, mit dem es dann möglich sein soll, aus der großen Entfernung über den großen Teich zu erkennen, wer vor der Tastatur sitzt, aufgrund der Geschwindigkeit zwischen den einzelnen Zeichen und so weiter. Das lässt sich sicherlich relativ einfach abfilmen und dann mit dem Computer, der dann im gleichen Rhythmus auf die Tasten haut, nachmachen. Also das ist auch nicht. Und jetzt geht man einen Schritt weiter. Und zwar Gehirnwellen. Die Leute vom Horst Görz Institut für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität in Bochum, hier speziell Markus Dürmuth, die denken darüber nach und haben erkannt, dass jeder von uns seine eigenen Muster an Gehirnwellen aussendet. Das heißt, die sind genauso individuell wie unsere Fingerabdrücke. So, allerdings kann man keine Gedanken lesen, aber man kann Muster erkennen. Das heißt, ich muss mir ein Wort ausdenken und muss dann dieses Wort denken. Und das Muster, welches dann mein Kopf aussendet, das kann man erkennen und auch wiedererkennen. Das ist also mein persönliches Geheimwort, was ich auch ändern kann. Und es sind meine persönlichen Wellenstrahlungen, die empfangen werden, wenn ich an dieses Wort denke. Also wenn ein anderer das gleiche Wort denkt, dann kommt da eine andere Strahlung aus dem Kopf heraus, weil er eben ein anderes Gehirn hat. So, das ist natürlich noch lange nicht alltagstauglich und heute geht man davon aus, dass sich jemand erstmal bis zu 10 Minuten konzentrieren muss, an dieses Wort zu denken, bis dann das Muster tatsächlich so klar wird, dass man es von außen erkennen kann mit einem, wie auch immer, gearteten Lesegerät. Dass das eine Trainingssache ist, das ist ganz klar. Ich kenne es von einer ähnlichen Geschichte von Riesenhuber, der war damals Minister, Forschungsminister. Da haben wir so etwas gemacht, indem wir Alphawellen am Kopf abgegriffen haben. Und Wolfgang Back und ich, wir waren bei ihm in Bonn und haben ihm das vorgeführt. Und ich habe dann, als er da stand, Bilder auf einen Computer projiziert, abgerufen, vordefinierte Bilder und auch eine Lampe hatten wir mitgebracht und das ist ihm dann gelungen, diese Lampe einzuschalten. Einfach, indem man gezielt Entspannungszustände im Gehirn erzeugt hat und dann wieder Spannung. Ich habe es dann so gemacht, dass ich das im schnellen Wechsel gemacht habe und da quasi dem Computer etwas zugemost hat. Er hat es so gemacht, dass er einfach aufgehört hat zu denken. Ich wäre ja böse zu sagen, fällt Politikern leicht, aber nein, er hat sich schon Mühe gegeben. Ja, also so etwas geht im Grunde genommen. Und ich weiß von damals, man kann es trainieren, man kann es relativ schnell machen. Das ist so eine Geschichte, genauso wie die Emojis, also diese Smileys, Bild, Schriftzeichen oder so etwas. Dass man daraus ein Passwort generiert, denn so Bilder können wir uns besser merken als einfach nur Zahlen oder Buchstaben. Und vor allen Dingen, wenn sie in einer willkürlichen Art aneinandergefügt wurden, damit das Passwort in irgendeiner Art sicher wird. Es gibt also viele Ansätze, möglicherweise auch Kombinationen von verschiedenen Verfahren, die in der Zukunft auf uns warten. und die unter Umständen auch in unsere modernen mobilen Telefone Einzug halten können. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich zum Entsperren mein Telefon einfach an den Kopf halte und ganz laut denke, hallo Klucklaut, und das Ding entsperrt sich. Irgendwas in dieser Art wird es geben, weil die Technologie, die wir jetzt im Moment haben, naja, die ist unpraktisch bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich mir 50 oder 60 unterschiedliche Passwörter und Pins merken sollte, das geht nicht, also mache ich es wie alle. Es wird vereinfacht, man benutzt es für unterschiedliche Zugänge, das gleiche oder ein leicht verändertes. Und das ist dann nicht mehr sicher. Ist eins geknackt, ein Konto, ein Zugang, ein, ja, wie auch immer, dann kennt man alle. Aber man denkt darüber nach und es wird sicherlich etwas geben. Aber die Sache mit dem Denken eines Passwortes, wenn das technologisch so weit in den Griff zu bekommen wäre, dass es wirklich in ganz kleine Geräte eingebaut werden kann und ich muss mein Passwort nur noch denken, das wäre schon eine schöne Sache, oder? Denk mal nach. Canonical hat die 5. Version seines Smartphones mit Ubuntu vorgestellt. Man hat also zusammen mit dem chinesischen Hersteller Meizu etwas pünktlich jetzt zur MWC auf den Markt gebracht, zumindest pressemäßig auf den Markt gebracht. Und es soll letztendlich eine Art High-End-Gerät sein mit Ubuntu als Betriebssystem. Es ist 157 x 78 x 7,5 mm in den Abmessungen. Und da drin ist der Exynos 7420, ein ARM-Prozessor mit 8 Kernen von je 1,5 GHz. Mann, wo wollen die eigentlich hin? 8 Kerne, 1,5. Das nächste hat dann, was weiß ich was, 16 Kerne mit 2 GHz. Wir brauchen bald keine Computer mehr auf oder unter dem Schreibtisch. Dann für die Grafik eine ARM-CPU, die Mali T760. Auch das ist ein Rechenhammer. Und Arbeitsspeicher hat mal so gesagt, 3 GB integriert, LPDDR4 RAM und 32 GB auf lokalen Massenspeicher. Also, ein absoluter Hammer. Es hat ein AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung, also 1920x1080, und ein 5,7 Zoll Bildschirm. So, und das Übliche dann eben Gorilla Glass und Kamera mit 21 Megapixel und PDAF Autofokus und so weiter und so weiter. Also sicherlich ein interessantes kleines Teil mit knapp 170 Gramm Gewicht. Nicht das Leichtgewicht, aber bei dem 3000 mAh Akku, der eingebaut ist, kann man schon von erträglichen Maßen sprechen. Ein Telefon, was sicherlich einigen anderen Probleme bereiten wird, einigen anderen Mitbewerbern auf dem Markt und was man sich mal ansehen sollte, bevor man das Doppelte ausgibt für ein Telefon. Naja, eingangs der Sendung sprach ich länger darüber. Also, das Ubuntu Phone, das neue, nennt sich Pro 5. Vom Meizu ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, die 513. Die nächste ist konsequenterweise die 514, wenn ich nicht wieder mal Mist erzähle, wie bei der 512. Aber das kommt Gott sei Dank sehr selten vor. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Schauen Sie bitte mal in den Shop hinein. Und denken Sie bitte daran, wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden und machen keine Werbung auf unserer Homepage oder in unseren Sendungen, egal ob Fernseh oder hier im Audiocast. So, das war's. Ich freue mich, dass Sie bis hierher ausgehalten haben, sonst würden Sie das ja nicht hören und würde mich genauso freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.